Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Der Schlange wurde bange. Schon lange war das Leben ihr unangenehm. Sie sagte voller Sorgen aufgrund dessen, was ihr dräute.
Ob ich mich besser morgen oder doch schon heute?
Und wir schlängeln uns heute an folgenden Themen entlang. Das Spiel mit der Sprache hat Professor Esme Winter-Frömel von der Uni Trier untersucht in ihrem Sammelband Sprachspielkunst, ein Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis. Im Alter anders? Die Deutsche Gesellschaft für Soziologie hat bei einer Tagung an der Goethe-Uni Frankfurt darüber diskutiert, was im Alter als normal bzw. abweichend gilt. Vertriebene, Gastarbeiter, Flüchtlinge. Wir beleuchten verschiedene Kapitel deutscher Migrationsgeschichte und neue Akzente in der Migrationsforschung. Und in unserem Schwerpunkt fragen wir, wo liegt die Grenze des Sagbaren? Meinungsfreiheit in der Diskussion. Wir fangen bei Adam und Eva an, beziehungsweise machen weiter mit der Schlange, die sich fragte, ob sie sich morgen oder besser heute häuten sollte. Der Gedanke an die Häutung beschäftigt die Schlange nämlich noch weiter.
Wobei ich nicht verhehle, dass ich mich nicht selten quäle, wenn ich mich aus meiner Schale schäle. Das wird wehtun. Doch egal, ich muss es eh tun. Die Zeit ist reif, nicht mehr zu kneifen. Drum werde ich mich an mir vergreifen, um mir ohne abzuschweifen, meine Schale abzustreifen. Sprach sie, hat sich dann aber doch nicht getraut. Sie kam halt nicht aus ihrer Haut.
Soweit ein paar Sprachspielereien des Musikers und Kabarettisten Bodo Wartke, ein Sprachkünstler von mehreren, der befragt wurde für den gerade erschienenen Sammelband Sprachspielkunst, ein Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis. Herausgegeben hat ihn die Sprachwissenschaftlerin Professor Esme Winter-Frömel von der Uni Trier, die sich in einem Forschungsprojekt schon seit mehreren Jahren mit Wortkunst beschäftigt hat. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie zunächst gefragt, ob es überhaupt eine klare Definition gibt, was ein Sprachspiel ist.
Man kann sich relativ schnell auf eine Definition einigen, was ein sehr typisches Wortspiel ist. Das wäre in etwa ein Spiel mit lautlichem Gleichklang oder lautlicher Ähnlichkeit und einer Gegenüberstellung von unterschiedlichen Bedeutungen, um einen Überraschungseffekt zu erzielen und eine unterhaltende Wirkung.
Was haben Sie konkret in Ihrem Forschungsprojekt untersucht?
Ja, das Projekt bestand aus einer Zusammenarbeit von 14 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterschiedlicher Universitäten. Das Ziel war tatsächlich, ausgewählte Fälle von Wortspiel in ganz unterschiedlichen Bereichen, Sprachen und Epochen in den Blick zu nehmen und dadurch auch das Wortspiel als Forschungsfeld in seiner Breite zu etablieren.
Wir haben eben Bodo Wartke gehört, auch sonst in der Werbung, in der Literatur. Man denke nur an Morgenstern oder an die Dadaisten. Und auch beim Poetry Slam sind Wort- und Sprachspiele ja angesagt. Erleben Sie eine Renaissance?
Ich denke, dazu kann man zum einen sagen, dass die Wortspiele schon lange immer vorhanden waren. Man kann auch feststellen, dass viele Techniken des Wortspiels und Sprachspiels eine ganz lange Tradition haben und beispielsweise schon in der Antike anzutreffen sind. Beispielsweise in Reden von Cicero werden Wortspiele gerne als rhetorisches Mittel eingesetzt, auch um den Gegner zu diffamieren und gleichzeitig die eigenen Anhänger auf seine Seite zu ziehen. Andererseits kann man aber durchaus sagen, dass das Wortspiel heute sehr beliebt und auch sehr präsent ist in der Öffentlichkeit. Also wir haben Medien wie Fernsehen und Radio, wo Wortspiele einfach sehr häufig vorkommen, auch in bestimmten Formaten fest etabliert sind und fester Bestandteil etwa bestimmter Sendungen sind. Darüber hinaus, wenn wir zum Beispiel uns in die Städte begeben und die sprachlichen Landschaften anschauen, die uns dort begegnen, etwa in der Werbekommunikation, dann finden wir auch sehr häufig Wortspiele, beispielsweise was recht bekannt ist, bei Friseurgeschäften, die haben sehr häufig wortspielerische Namen. Man findet das aber auch in vielen anderen Branchen. Darüber hinaus, denke ich, kann man aber durchaus feststellen, dass in Bereichen wie etwa dem Poetry Slam eine gewisse Renaissance stattfindet, insofern als auch die Klanglichkeit von Sprache wieder stärker in den Vordergrund gerückt wird. Und was man auch feststellen kann, was auch sehr interessant ist, mit den neuen Kommunikationsmedien ergeben sich natürlich auch nochmal ganz neue Möglichkeiten des Wortspiels und der Verbreitung von Wortspielen. Also man denkt hier etwa an Kommunikationsformen wie Twitter oder auch neue Textsorten wie die Internet-Memes, wo sich einfach das Wortspiel auch sehr schnell fest etabliert und wo man feststellen kann, dass Wortspiele auch sehr beliebt sind, um sehr schnell virale Wirkungen zu erzielen und eine sehr große Öffentlichkeit zu erreichen.
Wie funktionieren denn überhaupt Sprachspiele und was ist daran die Sprachkunst?
Es gibt einerseits natürlich bestimmte Techniken, die gezielt eingesetzt werden können. Also wenn man beispielsweise sich die Aufgabe stellt, einen Roman zu verfassen ohne den Buchstaben E, dann wäre das eine bestimmte Technik, die Technik des Lipogramms, die zum Beispiel von Georges Perec in seinem Roman La Disparition meisterlich angewandt wurde. Darüber hinaus, wenn man jetzt an kürzere Texte denkt, wie etwa auch Witze oder Scherzfragen, kann man einfach feststellen, es findet eine sprachliche Verdichtung statt, es findet eine Pointierung statt. Sehr häufig werden falsche Fährten gelegt und das ist eben auch Teil der Sprachkunst, diese Verdichtung gut vorzunehmen und dann auch im Vortrag gut rüberzubringen.
Welche Funktionen haben diese Wortspielereien?
Was natürlich sehr häufig ist, ist die Funktion der Unterhaltung. Das sieht man auch am Vorkommen von Wortspielen in Bereichen etwa wie dem Kabarett. Andererseits kann man feststellen, wenn man etwa an die Werbekommunikation denkt, dass das Wortspiel sehr häufig auch als Aufmerksamkeitserreger fungiert und gleichzeitig auch dazu beitragen kann, die Memorierung von Botschaften zu steigern.
In Ihrem Buch sind ja ganz verschiedene Aufsätze versammelt von Wissenschaftlern, von Praktikern. Was für eine Vielfalt tut sich da auf in Sachen Wortkunst und Sprachspielerei?
Ja, das ist eigentlich sehr interessant. Das war genau ein Ziel des Bandes, letztlich auch auszuloten, in wie unterschiedlichen Bereichen das Wortspiel einzutreffen ist. Dementsprechend war das Ziel, in dem Band sehr unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler zu versammeln, die sowohl den Bereich Literatur und Kinderliteratur abdecken, als auch etwa Kabarett, Poetry, Slam, den Bereich Drehbuch und viele weitere Bereiche, um einfach aufzuzeigen, wie vielseitig die Verwendungsweisen des Wortspiels hier sind.
Sie haben dabei auch mit Kollegen aus anderen europäischen Ländern zusammengearbeitet.
Ja, im Rahmen der Projektarbeit war es tatsächlich so, dass wir inzwischen ein sehr breites Netzwerk von ungefähr 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern etabliert haben, die auch an verschiedenen internationalen Tagungen in den letzten Jahren teilgenommen haben. Hier haben wir tatsächlich Wortspiele in ganz unterschiedlichen Sprachen untersucht und auch in unterschiedlichen Kulturräumen, also nicht nur Europa, sondern auch dem außereuropäischen Raum und tatsächlich eben auch in unterschiedlichen historischen Epochen.
Haben Sie ein Lieblingswortspiel, Frau Winter-Frömmel?
Sehr viele. Vielleicht zwei kurze, an denen man schön auch nochmal das Funktionieren des Wortspiels aufzeigen kann. Das eine, der kürzeste Witz, zwei Jäger treffen sich. Hier wird einfach mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen von sich treffen gespielt, also sich begegnen oder sich mit einem Geschoss erreichen. Das andere auch eine klassische Form, etwa die Schatzfrage, was ist weiß und schaut durchs Schlüsselloch, ein Spannbettlaken, wo ebenso mit unterschiedlichen Bedeutungen von Spannen gespielt wird.
Das Spiel mit der Sprache hat die Linguistin Professor Esme Winter-Frömmel von der Universität Trier untersucht. Wer Lust auf weitere Beispiele und Analysen von Sprachspielereien bekommen hat, kann diese nachlesen im Band Sprachspielkunst, ein Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis, der im Verlag De Gruyter erschienen ist und auch online über die Webseite des Verlags frei zugänglich ist. Wie werden wir im Alter sein? Und welches Bild haben wir heute von alten Menschen? Früher dachte man oft, das Alter sei trist, einsam und krankheitsbelastet. Inzwischen schiebt sich das Bild der in prekären Lebensverhältnissen lebenden Alten oder der immer aktiven, sozial und finanziell gutgestellten, aber auch egoistisch auf ihren eigenen Vorteil bedachten Senioren in den Vordergrund. Außer Acht gelassen wird in diesen Fällen, wie individuell der Alternsprozess ist und auch die Individualität älterer Menschen wird oft ausgeblendet. In Frankfurt trafen sich nun Soziologen, um über Alterungsprozesse von Menschen zu sprechen, deren Leben von besonderen Umständen geprägt ist, sei es, weil sie homosexuell sind oder unter körperlichen oder geistigen Einschränkungen leiden oder weil sie als straffällig gewordene oder Drogenabhängige ein Leben am Rande der Gesellschaft geführt haben. Die Frage, wie diese Menschen altern und welche Bedürfnisse sie haben, kann auch zu einem neuen Blick auf das Altern überhaupt führen, wie Eva-Maria Götz erfahren hat.
Wir haben eine ganz starke institutionelle Stigmatisierung, Außenseitermachung, wenn wir zum Beispiel von der Psychiatrie sprechen. Und dann haben wir es auf der anderen Seite aber eben auch mit Personen zu tun, deren Lebensstile vielleicht einfach anders sind.
Viele schwule Männer sind auch öfter Single. Und deswegen bereiten sie sich ganz anders auch zum Teil auf das Altern vor.
Konsumierende, auch illegalisierte Substanzen leben eigentlich immer am Rande der Gesellschaft und leben da immer so in einer Nische, in die sie gesteckt werden, ihr Leben lang.
Psychisch kranke Menschen, Homosexuelle, Drogenabhängige. Drei Bevölkerungsgruppen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Außer, dass sie ihr Leben lang entweder im Konflikt mit gesellschaftlichen Normvorstellungen gestanden oder gegen gesellschaftliche Stigmatisierung gekämpft haben. Abgesehen davon werden auch sie, wie die Gesellschaft insgesamt, immer älter.
Wir sprechen immer so von normativen Vorstellungen, wie eine Biografie auszusehen hat. Wir haben die Lebensalter, Kinder-, Jugend-, Erwachsenenalter, höheres Alter und was man in bestimmten Abschnitten vielleicht tun sollte oder geleistet haben sollte.
Sagt Dr. Miranda Leontovic vom Zentrum für interdisziplinäre Alternswissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt und eine der Veranstalterinnen der Tagung. Es sei zwar viel in Bewegung gekommen, aber
es ist immer noch in einem bestimmten Rahmen. Und was macht das eben mit Menschen, die gesundheitliche Einschränkungen haben oder die aufgrund, sagen wir mal, einer geistigen Behinderung vielleicht keine Familie haben, ich sage jetzt auch mal sollen? Was passiert, wenn die tatsächlich älter werden?
Genau das kann einem Leben noch einmal eine ungeahnte Wendung geben, meint Miranda Leontovic. Zum Beispiel im Fall von geistig behinderten Menschen.
Die erleben nämlich durchaus, dass wenn sie älter werden, sie die schwierige Situation haben, dass sie ihre Eltern verlieren, die oft die Hauptpflegepersonen sind und Fürsorgepersonen. Das führt aber auch dazu, dass da ein Freiheitsgrad erlangt wird, ein sehr später, der ihnen erlaubt, eigene Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie vielleicht aus einer Institution heraustreten.
Alt werden muss nicht heißen, dass sich immer alles zum Schlechten wendet. Im Gegenteil.
Wir würden vielleicht nicht erwarten, dass eine 60-jährige Frau mit einer geistigen Behinderung irgendwie Freiheitsgrade im Alter erlangt, obwohl ihre heißgeliebte Mutter jetzt gestorben ist. Und dass nach dieser Trauerphase da noch sich nochmal was Neues eröffnet, zum Beispiel eine Beziehung mit einem anderen Menschen, eine Liebesbeziehung zu haben, die ihnen davor nicht erlaubt wurde.
Ein relativ neues Phänomen ist auch die gestiegene Lebenserwartung von Drogenabhängigen, meint Daniela Yamin vom Institut für Suchtforschung der Frankfurt University of Applied Science.
Die Konsumierenden, die jetzt jahrelang auf der Straße gelebt haben und konsumiert haben, merken plötzlich, sie werden auch älter. Und das macht natürlich auch was mit ihnen. Sie reflektieren häufig auch ihren Konsum und sagen dann auch, also ich möchte gerne weniger konsumieren, ich möchte weg von dieser Szene, ich möchte weg von dem Gewusel, von dem ständigen Konsum, was ja auch wahnsinnig anstrengend ist.
Fixerstuben, in denen unter Aufsicht Drogenersatzstoffe verteilt werden, saubere Spritzen, medizinische Versorgung im Fall von HIV- oder Hepatitis-Infektionen, all das führt dazu, dass auch schwer abhängige Menschen ein höheres Alter erreichen, wobei ihr medizinischer Alternsprozess bereits mit 45 Jahren beginnt. Daniela Yamin forscht über die Lebensbedingungen und Bedürfnisse dieser Menschen, unabhängig von ihrer Klassifizierung als Suchtkranke.
Die Wünsche, die ältere Drogenkonsumierenden haben, unterscheiden sich nicht von den Wünschen der Mehrheitsgesellschaft, wie in Würde sterben und Dinge, die man im Leben gemacht hat, weiterzugeben an jüngere Generationen, in Suchtprävention zu gehen und zu erzählen, wie das eigene Leben war.
Und vielleicht auch herauszukommen aus der gesellschaftlichen Ächtung, einfach einmal normal sein zu können. In der Schweiz gibt es bereits ein Wohnprojekt, das genau diesem Wunsch entgegenkommt.
Das Solina Spiez, die machen das so, das ist eine Pflegeeinrichtung, die Konsumierende auch illegalisierter Substanzen mit aufnehmen und zwar nicht auf getrennten Stationen, sondern wirklich im Alltag mit integrieren. Das funktioniert sehr gut. In Deutschland sehen wir das nicht. Wir haben in Deutschland Einrichtungen für Ältere speziell, die auch wirklich gute Arbeit machen und toll sind, aber die tatsächlich nicht in die normalen Pflegeeinrichtungen integriert sind, sondern auch wieder ein bisschen am Rande.
Während Suchtkranke im Alter eventuell in die vermeintliche Normalität streben, ist für manche Homosexuelle genau das alles andere als attraktiv. Immerhin hat gerade die Generation der heute über 70-Jährigen in den 60er Jahren für die Entkriminalisierung ihrer sexuellen Orientierung und für mehr gesellschaftliche Sichtbarwerdung und die Anerkennung ihrer Individualität gekämpft. Die Vorstellung, als Pflegefall wieder in die Unsichtbarkeit oder eventuell diskriminierende Situationen zurückgedrängt zu werden, ist ihnen ein Graus.
Das sind die jetzt auch die sehr kämpferischen Generationen, die jetzt Haus- und Wohnpflegeprojekte zum Beispiel in Berlin und Frankfurt organisieren. Das sind die Kämpfergenerationen, die jetzt auch nochmal die alten Hilfestrukturen aufbrechen und neue Impulse setzen.
Sagt Dr. Ralf Lottmann, Gerontologe an der britischen University of Surrey. Und darin liegt auch eine Chance, und zwar für die gesamte älter werdende Gesellschaft. Wenn diese nämlich die Gemeinschaft der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und Intersexuellen anerkennen würde und sie quasi als Lackmustest benutzen würde für gute Pflegeeinrichtungen.
Wir wollen alle nicht, egal ob hetero oder homo oder trans, nicht nur auf unsere Körperlichkeit oder Gebrechlichkeiten reduziert werden. Wir wollen kein Dekubitus auf Zimmer 8 sein, wir wollen Menschen mit Lebensgeschichten sein.
Denn genau daran mangele es im Umgang mit alten, pflegebedürftigen Menschen. Sie werden in erster Linie eben als alt und pflegebedürftig wahrgenommen, nicht aber als Individuen mit höchst unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Beschäftigung mit sogenannten Randgruppen kann solche Scheuklappen dem Alter gegenüber öffnen. Dr. Anna Wanker, Soziologin im Frankfurter Forschungsprojekt Doing Transitions.
Sie zeigen uns zuerst einmal auf, dass eben Alter wirklich extrem heterogen ist. Sie zeigen uns auf, wie Stigmatisierung und Abwertung funktionieren. Und sie zeigen uns auf, wie diese Prozesse funktionieren und wie sie auch historisch variabel sind. Dass es eben nicht so ist, dass man Außenseiter ist und bleiben muss, sondern dass das Prozesse sind, die sich über Biografien ziehen, die auch reversibel sind, die sich auch wieder auflösen lassen. Und ich glaube, das können uns solche Biografien lehren.
Wer in einer Gesellschaft als fremd wahrgenommen wird, das unterliegt einem ständigen Wandel. Historisch gesehen hing dies einerseits mit der Durchsetzung von Nationalstaaten und Staatsbürgerschaften zusammen, andererseits mit politischen Wechseln. Nach 1945 galten Vertriebene und Flüchtlinge in der Bundesrepublik als fremd, später die sogenannten Gastarbeiter. Wie sich die Perspektive von Migrationswissenschaftlern darauf verändert hat, erhellen aktuelle Studien und Publikationen. Isabel Fanrich-Lautenschläger berichtet.
Es scheint paradox. Türkische Restaurants, Supermarktketten und Dienstleistungsbetriebe sind im Alltag überall sichtbar und doch ein wenig beachteter Teil der Mittelschicht. Immer noch gelten türkeistämmige Einwanderer im öffentlichen Diskurs häufig als nicht integrierbar und bildungsfern, sagt Barbara Lemberger. Und auch die Forschung hat das Thema Migration und Mittelschicht, wie ihre Studie heißt, bislang eher ausgeblendet. Die promovierte Ethnologin hat dafür 20 türkischstämmige Unternehmer und Unternehmerinnen in Berlin interviewt, deren Partner befragt und die Betriebe besucht.
Eine Unternehmerin hat eine Kosmetikmarke im Luxussegment erfunden, die sie weltweit vertreibt. Ihr Büro befindet sich in einem Penthouse in der Torstraße. Dann gibt es einen sehr erfolgreichen Möbelhändler, einen Unternehmer, der einen Betrieb im Metallhandwerk führt, eine Unternehmerin, die eine medizinische Praxis sich aufgebaut hat.
Die Studie fragt danach, wie es zur Mittelschichtwerdung der Migranten und Migrantinnen gekommen ist. Barbara Lemberger hat sich dabei auf die Nachkommen der sogenannten türkischen Gastarbeiter konzentriert.
Die wissenschaftliche Motivation war, dass man mit solch einem Ausschnitt aus Gesellschaft einen unerwarteten Plot erzählen kann. Also für den Mainstream unerwarteten Plot, insofern, dass auch die türkeistämmige muslimische Bevölkerungsgruppe etwas möchte, dass sie Aspirationen hat, Ambitionen verfolgt und dass sie dafür kämpfen und ihre Betriebe, also ihre ökonomische Organisierung, ist dafür der Ausgangspunkt, die eigene soziale Position verbessern zu können.
Soziale Mobilität hängt mit inneren Faktoren zusammen, etwa dem Willen aufzusteigen und sich von der Herkunftsfamilie zu lösen, hat Lemberger beobachtet. Die meisten Befragten stammen aus Arbeiterfamilien. Sie sind zwischen 40 und 50 Jahre alt, in Deutschland zur Schule gegangen und fühlen sich hier zu Hause. Dass sie heute mindestens eine Immobilie besitzen, mehrmals im Jahr in Urlaub fahren und in den schulischen Erfolg ihrer Kinder investieren, hängt aber auch von äußeren Faktoren ab. Im Kreuzberger Milieu der 70er und 80er Jahre waren die Mieten niedrig, alteingesessene, zugezogene Alternative und Migranten halfen einander. Rico zum Beispiel, der sich von seiner bürgerlichen Familie losgesagt hatte und am Marianenplatz eine Metallwerkstatt unterhielt, übernahm eine Art sozialer Patenschaften.
Er war bekannt dafür, dass seine Tür immer offen stand für Nachbarn und vor allem auch für die türkischen Kinder aus der Nachbarschaft. Und zwei meiner Interviewten, sie heißen bei mir Aziz und Ömer, waren quasi fast täglich bei ihm in der Werkstatt. Und was sie an ihm geschätzt haben, war, er hat sie nichts gefragt, er hat sie nicht gemaßregelt, er hat sie machen lassen, sie durften experimentieren und sie durften sogar dann später kleine Reparaturen an den Autos, die ihm die Nachbarn damals vorbeigebracht haben, vornehmen.
Dass die Forschung sich für Migration interessierte, hängt mit den sogenannten Gastarbeitern zusammen, die seit den 1960er Jahren nach Deutschland geholt wurden. Als diese länger oder ganz blieben, benötigte die Politik verwertbare Daten. Die Wissenschaftler untersuchten zunächst, wie die Einwanderer Zugang zu Arbeit, Wohnraum und Bildung fanden, aber auch, was deren Integration verhinderte, sagt Maren Möhring, Professorin für vergleichende Kultur- und Gesellschaftsgeschichte des modernen Europa an der Universität Leipzig. Spätere Debatten deuteten Integration nicht mehr als soziales, sondern als kulturelles Problem.
Es geht ja häufig dann auch um muslimische Migranten und eben damit auch um Religion oder religiös geprägte Kulturen. Und das Problem daran ist ja, darauf weisen ja auch immer wieder Forscher und Forscherinnen hin und nicht zuletzt auch Migranten und Migrantinnen selbst, dass sozusagen die Individuen darauf festgeschrieben werden, als ob sie determiniert wären durch ihre Kultur. Und das ist dann auch noch eine Kultur, die als sehr homogen und eindeutig interpretiert wird.
Der Begriff der kulturellen Differenz greift zu kurz. Dieser Erklärungsansatz verdecke nicht nur, dass jede Kultur heterogen ist, er deklariere Probleme, die mit sozioökonomischen Unterschieden und Diskriminierungen zu tun haben, als kulturell bedingt. Heute, so Maren Möhring, sei der Fokus ein ganz anderer.
Aktuell ist ganz zentral auch so ein wissensgeschichtlicher Zugang zum Thema Migration. Was haben eigentlich Migranten und Migrantinnen für ein besonderes Wissen, was sie auch mitbringen in das neue Land, in das sie gehen und sozusagen ihre Handlungen und ihre Wissensformen auch ernst zu nehmen und in die wissenschaftlichen Untersuchungen mit einzubeziehen.
Auch der Historiker Jan Plamper sieht hier großen Nachholbedarf.
Was fehlt, ist eine Migrationsgeschichte, die erzählend ist, narrative Geschichte, in der Personen vorkommen, die gelebt haben oder leben, mit denen man sich vielleicht auch identifizieren kann. Und was wir überhaupt nicht haben, ist eine allgemeine Geschichte Deutschlands, eine Synthese, in die Migration und Migranten konsequent eingeschrieben werden. Dadurch entsteht der Eindruck, als sei das so etwas Marginales, Unwichtiges, als sei das kein essentieller Teil der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Der Professor für Geschichte am Londoner Goldsmiths College schildert in seinem aktuellen Buch »Das neue Wir« die Geschichte von Migranten. Er erzählt einzelne Lebensgeschichten von den mehr als 12 Millionen nach dem Zweiten Weltkrieg aus Osteuropa Vertriebenen, der sogenannten DDR-Vertragsarbeiter oder von Geflüchteten im Zuge der Willkommenskultur 2015. Zugleich legt er eine Analyse vor, dass die Deutschen selbst außergewöhnlich viel gewandert sind. Im 19. Jahrhundert vor allem in die USA und ins russische Zarenreich.
Ich versuche klarzumachen, dass eigentlich so gut wie alle Deutschen mal migriert sind. Und dadurch versuche ich auch deutlich zu machen, dass Migration eigentlich die Grundeinstellung ist. Es ist das Normalste der Welt. Und eigentlich haben alle Hintergrund als Migranten in ihren Einzel- und Familienbiografien, wenn sie nur ein bisschen zurückgehen.
Wie Maren Möhring vertritt der Historiker den sogenannten postmigrantischen Ansatz. Außer der Herkunft eines Menschen spielen auch das Alter, Geschlecht und der soziale Status eine Rolle bei seiner Verortung in der Gesellschaft. Diese ist abhängig auch vom Einwanderungsstatus und damit einhergehenden Rechtsansprüchen oder Einschränkungen von Rechten und nicht zuletzt von den Reaktionen der lokalen Bevölkerung. Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft, betont Jan Plamper und bezieht sich damit auf Migrationsforscher wie Mark Terkesidis oder Steven Wörtowek.
Ich bin davon überzeugt, mein Buch geht von der Grundannahme aus, dass wir alle unzählig viele Identitäten leben, praktizieren und dass die sich ständig verändern. Also das ist die Vorstellung von Interkultur, Terkesidis oder Superdiversity von Wörtowek. Und das liegt bestimmt auf der Linie eines Großteils der Migrationsforschung.
Insbesondere der Blick ins 20. Jahrhundert zeigt, dass es einem ständigen Wandel unterliegt, welche Gruppe eine Gesellschaft als schwer integrierbar betrachtet. Maren Möhring plädiert deshalb dafür, sich über die verschiedenen Arten von Differenzen hinaus mit deren Erzeugung zu beschäftigen.
Mich interessiert, wie Differenzen in der Geschichte zwischen verschiedenen Gruppen immer wieder hergestellt werden, mal als sozial verstanden werden, mal als kulturell, mal als generationsbedingt. Wie werden Grenzen gezogen zwischen verschiedenen Gruppen in der Geschichte? Wer hat da zu welchem Zeitraum die Deutungsmacht? Wie werden diese Grenzen aber vielleicht auch von den Akteuren und Akteurinnen wiederum befragt, verändert?
Dass Migranten als Objekte staatlicher Steuerung und Regulierung betrachtet werden, ist vorbei. Die moderne Migrationsforschung betrachtet sie nach dem Konzept des sogenannten Migrationsregimes als Akteure und lotet ihre Handlungsspielräume im Wechselspiel mit staatlichen Eingriffen aus. Die von Barbara Lemberger befragten Unternehmer bewerten ihren Aufstieg in die Mittelschicht zwar als sehr positiv, ein Großteil von ihnen habe sich allerdings selbstständig gemacht, um sich von den strukturellen Rassismen der Gesellschaft, wie sie sagt, unabhängig zu machen. Die 20 Protagonisten wissen um die Fragilität ihrer Position, so die Ethnologin. Sie bewegten sich ständig am Limit, körperlich, weil sie durchschnittlich 14 Stunden täglich arbeiten, und emotional, weil sie Kämpfe um ihr Unternehmen, aber auch in ihrer Herkunftsfamilie ausfechten. Barbara Lemberger spricht von einer permanenten Krise.
Mit der Studie konnte ich dann auch nochmal dieses Stereotyp ein Stück weit unterlaufen, das besagt, ja, türkische, muslimische Unternehmer würden aus ihrer Kultur heraus handeln, Unternehmertum liegt ihnen im Blut, oder dass die Familie ja das Wichtigste sei, es gibt bedingungslosen Zusammenhalt und Vertrauen und dazwischen passt kein Blatt, im Gegenteil, die Familie muss immer näher zusammenrücken, weil die Zugänge, sich Kredite von außen zu holen, oft versperrt sind.
Neue Ansätze der Migrationsforschung finden Sie unter anderem in dem Buch des Historikers Jan Plamper, Das neue Wir, das am 27. Februar im Fischer Verlag herauskommt. Und in dem Buch von Barbara Lemberger, Migration und Mittelschicht, das am 13. März beim Campus Verlag erscheint. Ich lehne ab, was Sie sagen, aber ich werde bis auf den Tod Ihr Recht verteidigen, es zu sagen. So beschrieb eine Biografin die Geisteshaltung von dem bekannten französischen Aufklärer Voltaire. Meinungsfreiheit, so wiederum der Philosoph Günther Rohrmoser, ist das Herzstück der Aufklärung, weil sie dem Menschen erlaubt, zu denken, was er will und das, was er denkt, auch öffentlich zu machen. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten, heißt es im Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes. Gilt das auch für rechtspopulistische Provokationen? Oder wird der Begriff Rechtspopulismus selbst zu einer Keule, um politisch inkorrekte Meinungen zu unterdrücken? Eine Diskussion um die Grenze des Sagbaren ist in Deutschland entfacht. Inge Breuer hat die Debatte verfolgt.
Die meisten fliehen nicht vor Krieg und Verfolgung, sondern kommen her, um in die Sozialsysteme einzuwandern. Über 95%.
Uwe Telkamp, Schriftsteller.
Deutsch ist, wessen Vorfahren Deutsche sind und Deutsch wird. Wer sich uns Deutschen so sehr anähnelt, dass binnen ein, zwei Generationen kein gravierender Unterschied zu den autochthonen Deutschen mehr besteht.
Götz Kubitschek, Verleger und politischer Aktivist der Neuen Rechten.
Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion.
Ich zeige, dass die Muslime sich letztlich auch wesentlich schlechter als andere ethnische oder andere religiöse Gruppen integrieren. Und ich zeige, wie das mit dem Islam zusammenhängt.
Thilo Sarrazin, Autor und noch SPD-Mitglied.
Ja, wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für die 12 Jahre. Aber, liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
Alexander Gauland, Parteivorsitzender der AfD. Sie sind migrationskritisch. Sie provozieren. Sie verstoßen mutwillig gegen die Gebote der politischen Korrektheit. Man unterstellt ihnen Nähe zur AfD oder sie sind Mitglieder der AfD. Sie überschreiten die Grenzen des Sagbaren. Manchmal sagen sie aber auch das laut, was nicht so wenige andere leise denken. Sie wollen den Anfängen wehren. Nazis raus, haltet's Maul, heißt es in dem Lied des deutschen Reggae-Sängers Nosliff. Aber wann muss man in Deutschland eigentlich das Maul halten? Wann ist eine Meinung nicht mehr tolerierbar? Die Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht und gilt heute als wichtiger Maßstab für den Zustand einer Demokratie. In § 5 Absatz 1 des Grundgesetzes heißt es:
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Eine Zensur findet nicht statt.
Dieses Recht gilt für die vorwiegend anonymen Meinungsäußerungen im Netz ebenso wie für die mittels traditioneller Medien. Nicht vom Grundgesetz geschützt sind allerdings Meinungen, die andere beleidigen oder zu einer Straftat aufrufen. Und erst recht nicht antisemitische, fremdenfeindliche oder sexistische Hetzparolen in Online-Foren. Doch selbst im Fall Alexander Gaulands, der aufgrund seiner Vogelschiss-Bemerkung wegen Volksverhetzung angezeigt wurde, befand die Staatsanwaltschaft, dass seine Äußerung durch das Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt sei.
Ich halte diese Äußerung von Alexander Gauland für wirklich abwegig. Aber man muss einfach sehen, im Grundgesetz steht nicht das Grundrecht der Fakten ist geschützt, sondern Meinung.
Ingo von Münch ist emeritierter Professor für Staats- und Völkerrecht. Im vergangenen Jahr erschien sein Buch Meinungsfreiheit gegen Political Correctness. Darin klagt er über eine Verengung des öffentlichen Debattenraums.
Ich würde es nicht überdramatisieren. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit, so wie es in dem Grundgesetz niedergelegt ist, dieses Grundrecht existiert. Aber es gibt Gefährdungen und Bedrohungen, das sehe ich schon. Und schon 2013 hat ja Allensbach festgestellt, dass 30% der deutschen Bevölkerung meinen, man müsse bei dem, was man äußert, vorsichtig sein. Und auch eine gefühlte Gefährdung ist eine Gefährdung.
Der Soziologe Dr. Kai Unziker von der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh bestätigt, dass in manchen Bevölkerungsgruppen das Vertrauen in die Meinungsfreiheit wankt.
Im Jahr 2017 haben wir zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland 5000 Menschen in Deutschland befragt. Wir haben eine Frage mit reingenommen, ob die Menschen der Meinung sind, man dürfe in Deutschland nicht mehr offen seine Meinung sagen. Und einige Zeit später, im letzten Jahr dann, also in 2018, habe ich diese Frage mal etwas näher analysiert. Was mich schon überrascht hat, war, dass fast jeder Fünfte zumindest mal angibt, in der Tendenz, ja, das kann schon so sein, das, dem stimme ich zu. Und das finde ich ist schon ein sehr, sehr starkes Ergebnis.
Es seien eher die sozial schlechter Gestellten, die Zweifel an der freien Meinungsäußerung hätten. Und vor allem?
Zeigt sich ganz deutlich, dass unter der Gruppe derer in Deutschland, die sich selber als rechts bezeichnen, der Anteil deutlich höher liegt, die der Meinung sind, man dürfe die eigene Meinung nicht sagen. Umgedreht, bei denen, die sich selbst als links bezeichnen, ist der Anteil niedriger als im Schnitt. Und da zeigt sich auch relativ deutlich, dass Menschen, die angeben, dass sie sich mit der AfD vor allen Dingen verbunden fühlen, deutlich überproportional. Also da sind es dann fast 70%, die die Meinung vertreten. Ja, ich darf meine Meinung gar nicht sagen.
Kai Unziger hält dieses Urteil für falsch. Durch das Erstarken der AfD sei mittlerweile nahezu alles sagbar, schrieb er in einem Blogbeitrag, egal wie rassistisch, menschenverachtend oder geschichtsvergessen es sei. Und dass darauf Proteste und Widerstand folgten, sei durchaus wünschenswert.
Ein Erfolg der AfD in den letzten Jahren war es, dass sie die Themenagenda in Deutschland deutlich bestimmt haben. Das heißt, Themen, die der AfD wichtig waren, wurden immer weiter auch zu starken Themen gemacht. Also Einwanderung, anfangs ja noch die Finanzhilfen für Südeuropa und so weiter. Wir haben immer wieder über kriminelle Ausländer gesprochen, über illegale Einwanderung. Vor dem Hintergrund ist natürlich dann die Aussage, man darf nicht drüber reden. Das wirkt dann etwas schief.
In der Tat treibt die AfD mit ihrer xenophoben Wutrhetorik die etablierten Parteien zeitweise vor sich her. Und dennoch sei auch die andere Seite oftmals von einem moralischen Absolutismus getrieben, so der emeritierte Professor für Politikwissenschaft Peter Graf von Kielmannsegg unlängst in der FAZ. Die Sprache der Mitte sei da kaum mehr durchsetzbar. Ein Beispiel dafür könnte sein, als im Juli 2018 die Zeit zwei Artikel über das Pro und Contra der Seenotrettung durch private Hilfsorganisationen veröffentlichte. Unter dem Titel »Oder soll man es lassen?« veröffentlichte die Autorin Mariam Lau die Dilemmata der privaten Seenotrettung, die längst zum Teil des Geschäftsmodells der Schlepper geworden sei. Ein Shitstorm brach über Mariam Lau herein mit der Unterstellung, sie wolle die Menschen wohl sterben lassen. Die Chefredaktion ruderte zurück und entschuldigte sich. Für den Philosophen und Autor Alexander Grau veranschaulicht das den Tonfall hochgeschraubter Moralität in den aktuellen gesellschaftlichen Debatten. Moral, schreibt er in seinem Buch Hypermoral, die neue Lust an der Empörung, sei zur Leitideologie einer postreligiösen Gesellschaft geworden. Dies führe dazu,
wenn man dann natürlich in einer Talkshow sitzt und vielleicht nehmen wir mal das Beispiel Sozialpolitik erstmal auf ökonomische oder fiskalische Aspekte abhebt, dann ist man eben als Politiker in dieser Situation ganz schnell der Herzlose, der Empathielose, der kalte Technokrat und der, der mit Empathie und Menschlichkeit und sozialer Verantwortung und sonst was appelliert und am besten noch die arme alte Rentnerin anführt, der ist natürlich in der rhetorisch stärkeren Position.
Arnold Gehlen hatte schon in den 60er Jahren mit dem Begriff Hypermoral einen in seinen Augen übersteigerten Humanismus beschrieben, durch den nüchterne Diskurse emotional aufgeheizt würden. Der konservative Philosoph hatte damals mit seiner Analyse die 68er-Bewegung im Auge. Doch während die 68er sich zu Gehlens Zeiten dem herrschenden Diskurs widersetzten, bestimmten sie heute, meint Alexander Grau, was gesagt und was nicht gesagt werden darf.
Also was als moralisch zu gelten hat, wurde auch noch eingeengt, nämlich das irgendwie linksliberale Weltsicht. Und das macht die Sache natürlich zusätzlich kompliziert oder trägt auch zu dieser häufig etwas aggressiven Atmosphäre bei, dass eben Vertreter anderer politischer Positionen, die in der Umweltpolitik, jetzt in der Mobilitätspolitik oder in der so umstrittenen Migrationspolitik andere Positionen einnehmen, dass die von vornherein als unmoralisch abgetan werden.
Zustimmung findet Graus These von einer Moralisierung der politischen Diskurse auch bei Wolfgang Merkel von der Humboldt-Universität Berlin. Es gebe, so der Professor für politische Wissenschaft, eine neue gesellschaftliche Spaltung. Auf der einen Seite die eher linksliberalen Kosmopoliten, vorwiegend Globalisierungsgewinner, Anhänger einer offenen Gesellschaft, Vertreter universaler Menschenrechte. und auf der anderen Seite die sogenannten Kommunitaristen, die eher für eine Beschränkung der Zuwanderung und für kulturelle Identität votieren, traditionalistisch und zum Rechtspopulismus tendierend. Gegenüber diesen reklamierten die Kosmopoliten die moralische Überlegenheit ihrer universalen Werte.
Dann wird der Opponent häufig dann zum Feind und er wird als moralisch nicht zulässig erklärt, sondern das sind dann die Rassisten, das sind die Fremdenfeinde, das sind die Sexisten. In dem Moment schließe ich die anderen aus dem Diskurs aus.
Die Unmoralischen aus dem Diskurs auszuschließen, hatte wohl auch die Autorin Margarete Stokowski im Sinn, als sie ihre bereits ausverkaufte Lesung in einer Münchner Buchhandlung absagte. In den Regalen der Buchhandlung waren unter der Rubrik »Neue Rechte, altes Denken« Bücher der neuen Rechten ausgestellt. Man könne sich über deren Positionen durchaus auch in Bibliotheken und Archiven informieren, müsse aber deren Bücher nicht unbedingt aktiv zum Verkauf anbieten, so Stokowski. Einen ähnlichen Ausschluss rechten Denkens aus dem öffentlichen Raum versuchte im Herbst 2018 die Leitung der Universität Siegen. Dort fand ein Blog-Seminar zur Philosophie und Praxis der Meinungsfreiheit statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung sollten unter anderem Marc Jongen, Philosoph und Landessprecher der AfD Baden-Württemberg, sowie der umstrittene Autor Thilo Sarrazin eingeladen werden. Die Unileitung untersagte daraufhin, die Lehrstuhlgelder für die Einladung der beiden zu verwenden. Die Bochumer Philosophieprofessorin Maria Sibylla Lotter über die Vorgänge.
Einige Kollegen aus demselben Fachbereich wollten die Veranstaltung unbedingt verhindern. Das war ja nicht nur der AStA und das Rektorat. Und zwar mit dem Argument, man dürfe Rechten kein Forum bieten, ja, weil die Vorstellung herrsche, um die politische Macht zu erlangen, müsse man erst die kulturelle Macht gewinnen. Also quasi bestimmte Themen, bestimmte Meinungen in der Öffentlichkeit lancieren. Und wenn die selbstverständlich geworden sind, dann sei auch die politische Macht zu ergreifen.
Maria Sibylla Lotter sieht in dem Versuch, konträre Meinungen nicht zu Wort kommen zu lassen, einen autoritären Gestus, der den Prinzipien der Demokratie widerspricht.
Man selbst ist die Instanz, die weiß, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf. Und das bedeutet letztlich, dass man sich selbst für unanfechtbar erklärt.
Maria Sibylla Lotter schrieb einen Protestbrief in der Zeit, in dem sie polemisch fragte, ob man falsche Meinungen für ansteckend halte. Schon der britische Philosoph John Stuart Mill habe im 19. Jahrhundert dazu aufgefordert, das Unbehagen durch empörende Meinungen auszuhalten. Zum einen, weil sie den eigenen Horizont erweitern, zum anderen, weil sie einen nötigen, die eigene Meinung zu begründen und einen merken zu lassen, wo solche Gründe fehlen. Die Siegener Veranstaltungen mit Sarrazin und Jongen konnten übrigens schließlich doch stattfinden. Und trotzdem findet Lotter bei bestimmten Debatten den Korridor des Sagbaren zu eng.
Insgesamt muss man ja sagen, ist Deutschland ein tolerantes Land. In den meisten Themenbereichen ist eine Meinungsvielfalt völlig unproblematisch. Aber es gibt bestimmte Reizthemen. Das ist etwa das Thema Schuld, das Thema Flüchtlinge. Da, denke ich, ist es ungeheuer wichtig für liberale Geister, sich einen breiten Korridor der Diskussion in der Mitte der Gesellschaft freizuhalten und gerade nicht zuzulassen, dass diejenigen, die nicht einer bestimmten linksliberalen Sammlung von Meinungen folgen, sondern in einigen davon abweichen, dass die dann in eine rechte Ecke geschoben werden.
Wer mit etwas Rechtem assoziiert wird, schrieb Maria Sibylla Lotter weiter in der Zeit, sei heutzutage schon auf eine abschüssige Bahn in Richtung Neonazi geraten. Dass dieser kritische Artikel allerdings problemlos in der Zeit erscheinen konnte, ist zugleich ein Beleg dafür, dass die Medien eben nicht nur linksliberalen Mainstream veröffentlichen, wie es vor allem von rechtspopulistischer Seite behauptet wird. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel sieht die Rolle der Medien denn auch differenzierter.
Wenn wir uns ansehen, welches die wichtigste Tageszeitung ist, das ist die FAZ, die wichtigste Boulevardzeitung, das ist die Bild-Zeitung. Beide sind nicht linksliberaler Mainstream. Aber wenn wir die beiden großen öffentlichen Rundfunksender etwa ansehen, ARD und ZDF, da trifft das schon sehr viel stärker zu. Es trifft aber auch zu, wenn wir bestimmte Themenbereiche uns ansehen, etwa die Frage der Flüchtlinge, etwa die Religionsfrage, insbesondere die Islamfrage, aber auch die Frage von sexuellen Präferenzen, Gleichstellung von Homosexualität und Heterosexualität. Da würde ich sagen, dass in der öffentlichen Debatte doch so etwas wie einen linksliberalen Mainstream gibt.
Schon im Dezember 2015 wies eine Studie des Instituts für Demoskopie in Allensbach darauf hin, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich über die Flüchtlingskrise sehr einseitig informiert fühle. Und für eine Studie der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung wurden 30.000 Medienberichte zwischen Februar 2015 und März 2016 ausgewertet. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass in den Medien vorwiegend, so wörtlich, das Narrativ Willkommenskultur verbreitet worden sei, während kritische Stimmen wenig zu Wort kamen. Der gravierendste Einschnitt aber, meint Ingo von Münch, war die Berichterstattung über die Silvesternacht 2015-2016 in Köln.
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Medien auch eine Verantwortung haben. Es gibt nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch Informationsfreiheit. Und das Grundrecht der Informationsfreiheit muss bedient werden von den Medien.
Seit dem Flüchtlingsschock, so Peter Graf von Kielmannseck, habe sich die politische Auseinandersetzung in der Bundesrepublik polarisiert wie kaum je zuvor. Erstmals seit Jahrzehnten, so Alexander Grau, seien in der öffentlichen Meinung wieder deutlich hörbar konservative, ja rechte Diskurse zu vernehmen.
Man ist das gar nicht mehr gewohnt und plötzlich ist man ganz schockiert, dass das wieder auftaucht und sucht jetzt erstmal nach einem Umgang damit. Aber es gehört, glaube ich, einfach zur demokratischen Kompetenz dazu, dass man das wieder lernt und auch tolerieren lernt zumindest, dass es diese konservativen Diskurse gibt und dass man sich mit ihnen auseinandersetzt.
Zur Auseinandersetzung fordert auch Wolfgang Merkel auf. Denn eine Demokratie müsse möglichst alle repräsentieren. Auch jene, die den Brexit richtig, Homosexualität problematisch oder den Islam gefährlich finden. Und auch jene, die die Grenzen der politischen Korrektheit überschritten.
Ich glaube schon, dass es eine Gratwanderung ist. Aber wenn wir uns nicht mit solchen Positionen auseinandersetzen, dann ist das ein Hochmut der kulturellen Eliten häufig, der nur der anderen Seite hilft, die das dann radikal, vulgär und manchmal auch eben fremdenfeindlich oder gar rassistisch formuliert.
Zweifellos ist es in den letzten Jahren zu einer Radikalisierung und Vulgarisierung des politischen Diskurses gekommen. Etwa wenn Björn Höcke das Holocaust-Mahnmal für ein Denkmal der Schande hält, Gauland die Nazizeit für einen Vogelschiss oder Marc Jongen mit Freuden die Entsiffung des Kulturbetriebs in Angriff nehmen will. Wie also reagieren? Nazis raus, haltet's Maul, dürfte angesichts einer Partei, die in allen Landtagen und als stärkste Oppositionspartei im Bundestag sitzt, unterkomplex sein. Drei Vorschläge.
Ich persönlich habe da eine ganz liberale Position. Natürlich darf man sich unappetitlich äußern. Das muss man dann eben benennen und sagen, also meiner Meinung nach ist das jetzt unappetitlich. Aber ich glaube, es ist nicht gut, wenn wir hier zu puritanisch an diese Themen rangehen, weil das ganz schnell demokratiegefährdend werden kann.
Ich hätte mir gewünscht, dass jemand den Alexander Gauland zur Rede gestellt hätte mit der Frage, Herr Gauland, halten Sie wirklich 6 Millionen ermordete Juden für einen Vogelschiss? Halten Sie viele Millionen gefallene deutsche Soldaten für einen Vogelschiss? Halten Sie den Verlust der Ostgebiete für einen Vogelschiss? Ich glaube, das mag etwas idealistisch klingen, an den Diskurs. Das heißt, ich glaube nicht, dass man Provokateure jemals erreichen wird durch Totschweigen oder mit der Keule.
Ich gebe zu, ich habe da keine völlig klare Linie. Da brauchen wir eine bestimmte Sensibilität. Ob wir es mit den Verschärfern der Debatte zu tun haben, wie in der Führung der rechtspopulistischen Parteien, oder ob wir es mit Mitläufern oder Protestwählern zu tun. Wenn wir das nicht tun, dann schieben wir alle Protestwähler eben wirklich in dieses sehr rechte Lager und das kann der Demokratie nicht dienen.
Mit diesen Positionen von der Debatte um die Meinungsfreiheit geht unser Streifzug durch die Kultur- und Sozialwissenschaften für heute zu Ende. Hier geht es gleich weiter mit den Jazz-Facts. Ihnen noch einen schönen Abend, wünscht Dörte Hinrichs.